Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 17. Sind Waffen eine Lösung? Von Andreas Heuden-Borchers, Jan Rosenkranz und Axel Vornbäumen aus Stern Nummer 18 vom 28.04.2022. Gelesen von Volker Bär. Die Ukraine braucht dringend schweres Gerät, doch der Kanzler zögert, vor allem aus einem Grund. Die PZH 2000, für ihn einfach die beste Panzerhaubitze der Welt. Die Waffe stammt übrigens aus Deutschland. Hört man da ein wenig Stolz in der Stimme von Anton Hofreiter? Es ist Samstag, Punkt 9 Uhr morgens, und Hofreiter ist schon wieder ganz in seinem, sagen wir, neuen Element. Man erreicht ihn zu Hause am Telefon, im Hintergrund brabbelt sein einjähriger Sohn. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine steigt die Zahl der bis dahin unerkannten Militärexperten. Doch dieser Grüne mit den sehr langen Haaren ist unter ihnen der wohl unerwartetste. Natürlich war er nicht beim Bund, aber ein waschechter Pazifist? Nein, das sei er eben auch nie gewesen, sagt Hofreiter. Seit Wochen ruft der promovierte Biologe immer dringlicher nach Waffen, die Deutschland zur Unterstützung an die Ukraine liefern müsse. Nicht nur Panzerfäuste, Maschinengewehre, Luftabwehrraketen, sondern endlich auch schwere Waffen, Haubitzen, sogar Panzer. Hofreiter war Mitte April in der Ukraine. Er hat schwer verletzte ukrainische Soldaten besucht, hat mit ParlamentarierInnen geredet und für ein Foto vor einer zerstörten Raffinerie gestanden. Man könnte sagen, er hat sich vor Ort mit Empathie aufgeladen. Kurz vor Ostern hat er dann festgehalten, das Problem ist im Kanzleramt. Hofreiter ist so frei. Er durfte nicht Minister werden. Er wurde Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag und eine Art grüner Waffeninspekteur. Er habe für sein Umdenken kein Erweckungserlebnis gebraucht, sagt er, keinen erschütternden Frontbericht, auch nicht das Bild des weinenden Vaters am Grab des getöteten Sohnes. Es war die Invasion als solche, ihre schiere Monstrosität, sagt Hofreiter. Wir erleben den ersten Eroberungs- und inzwischen auch Vernichtungskrieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Oder noch einfacher, Diktatur greift Demokratie an. Russland führe einen imperialen Kolonialkrieg, und da halte ich ein Eingreifen schlicht für nötig. Sind Waffen dafür die Lösung? Daran scheiden sich in Deutschland die Geister. Die Bevölkerung zerfällt dabei quasi in zwei Hälften. 47% sind dafür, die Ukraine mit schweren Waffen zu versorgen. 45% sind dagegen. Droht die grenzenlose Eskalation? Für Anton Hofreiter stellt sich die Frage gar nicht mehr, welche unerwünschten Folgen Waffenlieferungen haben könnten. Was wird denn passieren, wenn wir nichts tun, lautet seine rhetorische Gegenprobe. Je länger sich der Krieg hinziehe, so warnte er vergangenen Mittwoch im ZDF, desto größer werde die Gefahr, dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten, de facto dritten Weltkrieg rutschen. Der dritte Weltkrieg. Das also ist das Szenario. Am Ende der neunten Kriegswoche bestimmt es die Debatte in Deutschland. Es könnte dramatischer kaum sein. Es hat eine weitgehend unvorbereitete Gesellschaft erwischt und eine Republik, die sich, historisch bedingt, die Maxime »Nie wieder Krieg« auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Der Bundeskanzler und sein Sicherheitskabinett stehen in diesen Wochen vor Fragen, die den weiteren Lauf der europäischen Geschichte beeinflussen werden. Sie lauten: Kann die Bereitstellung schwerer Waffen an die Ukraine die russische Aggression eindämmen? Kann sie Wladimir Putin in seinem imperialen Wahn stoppen? Oder liefert sie im Gegenteil dem Kreml den Vorwand, den Krieg zu eskalieren? Anders gefragt, könnte damit der Krieg in Osteuropa enden? Oder beginnt er für den Rest des Kontinents erst richtig? Mit unvorstellbaren Konsequenzen, womöglich mit nuklearen Vernichtungsschlägen. Krieg oder Frieden? Wenn es nur das wäre, Vernichtung oder Existenz, das sind die Alternativen, die Olaf Scholz bei seinen Entscheidungen im Kopf haben muss. Seltsam verstiegen wirkt der Kanzler in diesen Tagen, so als würde die vollständige Preisgabe einer Wahrheit, die nur er zu kennen glaubt, die Bürger verunsichern. Qua Amtseid hat er geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Das war am 8. Dezember 2021, vor der Zeitenwende. Jetzt ist die Situation da und der abzuwendende Schaden, so sieht er das, hat die Dimension eines möglichen Atomkriegs. Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben, hat Scholz gerade dem Spiegel gesagt. Die Konsequenzen eines Fehlers wären dramatisch. Keine Panzer, kein Atomschlag? Scholz muss nicht nur abwägen, was er einer der Kriegsgefahr entwöhnten Gesellschaft zumuten kann. Er muss auch entscheiden, wie sehr er bei der Unterstützung der Ukraine ins Risiko gehen kann. Eine falsche Entscheidung kann dazu führen, dass er als Kanzler in die Geschichte eingeht, der den Krieg über die Deutschen gebracht hat. So oder so. Weil er gehandelt hat. Oder weil er gezögert hat. Was leitet ihn? Das ist nicht leicht zu entschlüsseln, vielleicht auch deshalb, weil es in ein tiefes moralisches Dilemma führt. Denn schon die eigentlich alles entscheidende Frage, ob der Kanzler überhaupt an einen militärischen Sieg der Ukraine und demzufolge an den Nutzen von Waffenlieferungen glaubt, greift zu kurz. Sie muss lauten, will Scholz überhaupt, dass die Ukraine siegt? Oder präziser, kann er es wollen? Sein Finanzminister, FDP-Chef Christian Lindner, formuliert genau das als Ziel. So wie auch CDU-Chef Friedrich Merz. Wie weit geht ein gedemütigter Putin? Den Kanzler aber treiben in diesen Tagen immerzu die Worte um, die NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einer der vielen Schaltkonferenzen gesagt haben soll. It would be evil if Russia wins the war, but even worse if Russia lose the war. Es wäre schrecklich, wenn Russland siegt, aber womöglich noch schrecklicher, wenn es verliert. Kommt der Kanzler zum gleichen Ergebnis, dann muss er ins Kalkül ziehen, wozu ein gedemütigtes Russland fähig sein könnte, das in der Ukraine keines seiner militärischen Ziele erreicht. Zum Äußersten? Aber wann fängt die Demütigung an? Dann, wenn Russland nicht einmal sein Minimalziel erreichen sollte, die Befreiung des Donbass? Der Krieg ist in eine zweite Phase eingetreten. Putin hat ihn in den Osten und Südosten der Ukraine verlagert. Militärstrategen sagen, verlagern müssen. Die Kämpfe im Donbass sind besonders heftig, die Übermacht der Russen ist groß, die ukrainischen Stellungen sind nur schwer zu halten und ohne Unterstützung nicht mehr lange. Im Prinzip kommt es auf jeden Tag an, doch Deutschland scheint es nicht besonders eilig zu haben. Nach längerem Zögern erst willigte man dieser Tage in einen Ringtausch ein. Der NATO-Partner Slowenien wird aus eigenen Beständen Panzer aus Sowjetzeiten in die Ukraine liefern. Dafür erhält er aus Deutschland Panzer vom Typ Marder und Fuchs. Gewahrt bleibt auf diese Weise die deutsche Devise, bloß nicht vorzupreschen. Das abgestimmte Verfahren geht allerdings auf Kosten des Tempos. Dabei halten Militärstrategen wie Franz Stefan Gadi, Analyst am Institute for International Strategic Studies in London, die schnelle Lieferung von Schützenpanzern, Panzerhaubitzen und Flugabwehrsystemen für sinnvoll, weil die es der ukrainischen Armee ermöglichen, eine Art Frontfeuerwehr zu bilden. Sie könnte damit die Front stabilisieren und im besten Fall russische Truppen selbst einkesseln. Gadis Fazit: Schwere Waffen können helfen, jene militärischen Rahmenbedingungen zu schaffen, diesen schrecklichen Angriffskrieg mit minimalen Gebietsverlusten für die Ukraine zu beenden. Britische Sicherheitsexperten rechnen hoch, dass sich die russische Armee bei anhaltend hohen Verlusten spätestens im Juni zur Neuaufstellung ihrer Kräfte zurückziehen müsste. Es klingt wie ein Hoffnungsszenario, aber nur, wenn man glaubt, dass auch eine Schmach im Donbass Putin nicht dazu bringen könnte, Atomwaffen einzusetzen. Diese Überzeugung fehlt Scholz. Sind Waffen also doch keine Lösung, sondern verschärfen nur das Problem? Nach Ansicht des Politologen Carlo Massala macht Scholz mit seinem zögerlichen Verhalten einen strategischen Fehler. Die Pflicht des Kanzlers ist es, einen russischen Nuklearangriff zu verhindern. Aber Waffenlieferungen führen ja nicht zwingend zu einer nuklearen Eskalation und können durchaus im Interesse unseres Landes sein. Von daher ist die Verbindung von Waffenlieferungen mit seinem Amtseid ein rhetorischer Trick. Bereits das könnte der russische Präsident in den Augen mancher Ampelpolitiker als Erfolg verbuchen. Putin sei mit allen Wassern gewaschen, sagt die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Er spiele bewusst mit dem Szenario eines Atomschlags, um uns zutiefst zu verunsichern. Er hätte damit zumindest einen äußerst wunden Punkt erwischt. Bislang stand die Welt erst einmal für alle sichtbar am Rande eines Atomkriegs, während der Kuba-Krise. Einige Male war sie nicht weit davon entfernt. Passiert ist all die Jahre während des Kalten Krieges nichts. Die Angst war allgegenwärtig, aber das Prinzip der Abschreckung funktionierte. Nachdem das sowjetische Imperium implodiert war, ohne Krieg und Blutvergießen, begann für die Deutschen die wahre Nachkriegszeit. Die Angst verschwand, dass Europa als atomare Wüste enden könnte, mit Deutschland als dem Zentrum der Auseinandersetzung. Man dachte, es würde ewig so weitergehen, selbst 2014 noch, nachdem Putin die Krim annektiert hatte. Dass er einmal sein Atomwaffenarsenal nutzen könnte, galt als unvorstellbar. Verrückt. Die Gesellschaft ist entmilitarisiert. Nun ist das Undenkbare vorstellbar geworden. Dabei befand sich das Deutschland des 21. Jahrhunderts im Grunde schon weit fortgeschritten auf dem Weg in eine geistig entmilitarisierte Gesellschaft. Von instinktivem Pazifismus spricht Joschka Fischer, der Grüne, der Ende der 90er Jahre schon Auschwitz bemühen musste, um seine Partei dazu zu bewegen, das Morden auf dem Balkan militärisch zu stoppen. Die Wehrpflicht? Abgeschafft. Die Landesverteidigung, an deren Notwendigkeit niemand mehr so recht glaubte, an eine Berufsarmee delegiert. Die Bundeswehr? Auf das Nötigste zusammengespart, deren Material veraltet und oder reparaturbedürftig. Und die NATO-Verpflichtungen? Als notwendiges Übel betrachtet, auf Sparflamme bedient. Freundliches Desinteresse attestierte der Bundespräsident den Bürgern gegenüber der Bundeswehr. Der Deutsche Bundestag stimmt mehr als 40 Mal dem Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland zu, aber die Deutschen wirken von all dem kaum berührt oder gar beeindruckt, klagte Horst Köhler. Das war 2005. Geändert hat sich daran bis Anfang dieses Jahres nicht viel. Es gehört zu den größten Mirakeln der Nachkriegsgeschichte, dass nun ausgerechnet die Anhänger jener Partei, die aus der Friedensbewegung hervorgegangen ist, zu den vehementesten Unterstützern einer Politik der schweren Waffen zählen. Grüne und FDP sind in der Ampelregierung nun Treiber einer Politik, die sich für deutlich umfangreichere Waffenlieferungen ausspricht, so schnell wie möglich. Dabei kann man nicht mal sagen, dass Deutschland sich bislang total verweigert hätte. Man liefert im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten zum Teil sogar in beträchtlichem Umfang, darunter 900 Panzerfäuste, 500 tragbare Flugabwehrraketen vom Typ Stinger, mehr als 2000 Exemplare des älteren Modells Strela II, 1000 Panzerabwehrminen, 100.000 Handgranaten, 100 Maschinengewehre und mehr als 16 Millionen Schuss Munition. Um die Dimension des Umdenkens zu sehen, muss man auch kurz daran erinnern, woher die Deutschen, vor allem Sozialdemokraten und Grüne, eigentlich kommen. Nicht nur, aber eben auch waffenlieferungshistorisch gesehen. Der Nachkriegsimperativ »Nie wieder Krieg« war vor allem der 68er-Generation in Geist und Seele übergegangen und hat die Nachgeborenen und deren Verhalten bis heute geprägt. Am deutlichsten sichtbar geworden Anfang der 80er Jahre, als Hunderttausende gegen die NATO-Nachrüstung mit Atomraketen und Marschflugkörpern protestierten. Petting statt Pershing im Bonner Hofgarten mit Menschenketten quer durch die Republik und bei Sitzblockaden vor US-Kasernen. Der damalige Kanzler Helmut Schmidt hielt die Nachrüstung für notwendig. Das kostete ihn sein Amt. Die SPD, dominiert von der Kohorte der Anti-Vietnamkrieg-Demonstranten der APO-Zeit, USA, SA, SS, verweigerte ihm die Gefolgschaft und bot der FDP damit eine gern genutzte Chance, die sozialliberale Koalition zu verlassen. Auf dem Kölner SPD-Parteitag 1983 stimmten nach Schmidts Sturz 14 Genossen für den Nachrüstungsbeschluss, 14 von 400 Delegierten. Olaf Scholz dürfte das noch gut in Erinnerung haben. Er war stellvertretender Juso-Vorsitzender. Die Jungsozialisten waren die Speerspitze der Anti-Nachrüstungsbewegung in der SPD. Später, Ende des Jahrhunderts, zerriss es fast die Grünen, kaum dass sie regierten und Deutschland sich im Kosovo erstmals an einem NATO-Kampfeinsatz beteiligte. Im Herbst 2001 noch einmal, als die Bundesregierung den USA nach den Anschlägen vom 11. September Beistand gegen den internationalen Terrorismus anbot. Dass der Einsatz in Afghanistan voriges Jahr im Desaster und in einer praktisch heillosen Flucht des Westens aus dem Land endete, auch das hat die Lust auf militärische Abenteuer nicht gerade befördert. Und da dachte noch niemand an eine Atombombe und den Dritten Weltkrieg. Nur wenige Monate vor diesem Rückzug war Robert Habeck in die Ostukraine gereist, wo bereits ein Guerillakrieg tobte. In Schutzhelm und Splitterschutzweste hielt er fest, man werde sich ukrainischen Wünschen nach Hilfe zur Selbsthilfe nicht verweigern können. Das war der Moment, als der Begriff Defensivwaffen in die deutsche Politik eingeführt wurde. Es gab große Aufregung, nicht nur, aber vor allem bei den Grünen. Binnen weniger Tage wurden die Defensivwaffen so lange hin und her interpretiert, bis aus ihnen Nachtsicht- und Aufklärungsgeräte geworden waren. Im grünen Wahlprogramm hieß es kurz darauf wieder ganz brav: keine deutschen Waffen in Kriegsgebiete und Diktaturen. Auch der Ampel-Koalitionsvertrag spricht sich noch für eine restriktive Rüstungsexportpolitik aus, ganz grundsätzlich. Auch Toni Hofreiter hielt Waffenlieferungen damals für einen Fehler. Heute sagt er, er habe damals geglaubt, man würde Putin nur den Vorwand liefern, endlich die Verhandlungen abbrechen zu können. Und nun? Ich sehe, dass manche Länder Kampfpanzer liefern, dass die USA und die Niederlande Artillerie liefern und dass wir noch immer nicht den Beitrag leisten, den wir leisten könnten, sagt Hofreiter. Dass Putin sich zurückziehe, wenn er seine Ziele in der Ukraine erreicht habe, hält er für einen Irrglauben. Das wird nicht passieren. Er wird immer weiter marschieren. Nach der Ukraine könnte dieser Logik Moldau folgen, dann Polen, das Baltikum. Und auch das wäre dann der Dritte Weltkrieg. Andreas Heudenborchers, Axel Vornbäumen und Jan Rosenkranz haben zwar nicht die Haarlänge mit Toni Hofreiter gemein, aber auch sie waren nie beim Bund und haben sich nie als Pazifisten gesehen. Fact-Checking, Andreas Mönnig.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 71 13 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde! DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.